Domradio weltweit.
Und damit herzlich willkommen zu Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Unter dem Leitwort Kirche, Medien, öffentliche Meinung hat das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis seinen 18. internationalen Kongress veranstaltet. 3 Tage lang wurde dabei über das Spannungsverhältnis zwischen Medien und der Kirche diskutiert mit mehr als 350 Teilnehmern. Und wir sprechen gleich mit einigen von Ihnen in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, das in diesem Jahr zum 18. Mal einen großen internationalen Kongress in Freising veranstaltete. In diesem Jahr, so könnte man jetzt aus der Sicht eines Journalisten sagen, der für die Kirche arbeitet, hat man sich mal kritisch selbst beleuchtet. Unter dem Motto Kirche, Medien, öffentliche Meinung haben sich über 350 Teilnehmer 3 Tage lang mit der Beziehung Kirche zu den Medien und auch umgekehrt, also Medien zu der Kirche, auseinandergesetzt. Ich begrüße jetzt den Organisator dieses Kongresses, nämlich Dr. Christoph Dahm von Renovabis. Hallo, Herr Dr. Dahm.
Ja, hallo, ich grüße Sie und auch alle Hörer.
Der Kongress, er gehört zu den Schwerpunkten des Renovabis-Jahres. Warum haben Sie diesmal die Medienpolitik auf die Agenda gesetzt?
Und ja, ich sage mal so, Medienarbeit ist eigentlich etwas, mit dem Renovabis von Anfang an natürlich zu tun hat. Seit der Gründung 1993 geht es uns ja darum, die Menschen in Deutschland und westlichen Europa, sage ich jetzt auch mal etwas vorsichtig, für die Probleme und die speziellen Situationen der Menschen in Mittel- und Osteuropa zu interessieren. Wir wollen ja dort helfen und wir unterstützen dort die Menschen bei der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung. Und dafür müssen wir natürlich Interesse erwecken. Letzten Endes natürlich auch, um Spenden zu sammeln, um dort in Mittel- und Osteuropa aktiv zu werden. Und das geht natürlich nur medial, mit dem allen Medien, die uns zur Verfügung stehen, den alten und den neuen Medien.
Genau, diese beiden Medien wurden dann auch in ausführlicher Breite bei Ihnen besprochen, in einem ausführlichen Programm. Welche Schwerpunkte gab es da?
Wir haben eigentlich in dem Kongress Kirche, Medien, öffentliche Meinung den klassischen Weg eigentlich wieder gewählt, den wir immer wählen. Das heißt, am ersten Tag versuchen wir mal die Problemstellung als solche darzulegen. Da gab es ein Hauptreferat, zum einfach in dem, sage ich jetzt mal sehr pauschal, Kirche und Medien und Kirche dargestellt wurden, mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Medienethik. Also welche Chancen und Risiken sind da verbunden und welche Probleme gibt es? Dann im zweiten Tag, das ist eigentlich immer so bei uns der Ansatz, wo die Fakten einmal dargelegt werden. Das heißt, die Vorstellung der kirchlichen Medienlandschaft in 3 Ländern war dort der Mittelpunkt. Und zwar zunächst Deutschland als Folie, als Beispiel, aber sicher nicht eben als Vorbild immer. Zweites Land war Russland und drittes war Polen. Und am dritten Tag haben wir dann nochmal in einer Podiumsdiskussion denn eigentlich die Thematik des Eröffnungstages nochmal aufgegriffen, die Risiken und Chancen der neuen Medien für die Verkündigung, das ist ja eigentlich das Zentrale für uns auch als kirchliches Hilfswerk, das stand dann im Mittelpunkt einer ausführlichen Diskussionsrunde, die teilweise recht kontrovers abgelaufen ist.
Also 3 Tage lang wurde darüber diskutiert und Ihr Hauptgeschäftsführer, nämlich Pater Dartmann, hat erklärt, von Anfang an habe Renovabis die Medienarbeit unserer Partner, ich zitiere ihn jetzt, in den 29 Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas gefördert und das geschah und geschieht im Dialog. 850 Medienprojekte, das darf man ruhig sagen, wurden bislang verwirklicht mit Renovabis-Hilfe. Können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele geben?
Ja, das ist also ganz wichtig, was Pater Dachmann da gesagt hat, denn es geht ja eben darum, dass wir eben nicht selber nur medial arbeiten, sondern auch dafür sorgen, dass das, was uns am Herzen liegt, eben auch die Weitergabe der Botschaft Jesu und all das, was für uns wichtig ist, auch als ethisch-moralische Grundlage für Europa als Ganzes, dass das natürlich auch von qualifizierten Journalisten weitergegeben wird. Und dazu ist natürlich Ausbildung und Förderung ganz wichtig. Ich nenne jetzt einmal, das bin ich bei dem Stichwort Ausbildung. Es gibt zum einmal in Warschau das sogenannte Europäische Zentrum für Kommunikation und Kultur, Warschau-Falenica, das also Journalisten, Lehrer, Erzieher und Multiplikatoren im sozialen wirtschaftlichen Leben ausbildet. Ganz unterschiedliche Bereiche, multimediale Trainings, psychologische Fortbildungskurse, Workshops und vieles mehr werden dort angeboten. Ein weiterer wichtiger Punkt, da sieht man die Verknüpfung zwischen Ost und West. Seit den 90er Jahren gibt es hier in München am Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses einen sogenannten Ostkurs, der also gezielt darauf ausgerichtet ist, Journalisten, Nachwuchsjournalisten aus den Ländern Mittelosteuropas hierher in Deutschland auszubilden, sie mit den modernen Medien bekannt zu machen und sie damit natürlich zu befähigen, auch dann wieder in ihren Heimatländern dort unter Einsatz aller Möglichkeiten journalistisch qualifiziert zu berichten. Weiteres Beispiel, noch 2 weitere Beispiele jetzt, man könnte viele aufführen. wie sage ich jetzt mal wirklich vorsichtig, das klingt jetzt, soll nicht zu sehr als Eigenlob klingen, aber der Internetauftritt der katholischen Kirche in Weißrussland ist also weitgehend von Renovabis mit aufgebaut worden. Das ist www.catholic.by. Mhm. In einem Land, das nun bekanntermaßen sowieso sehr problematisch ist, was Pressefreiheit und Arbeit der Presse angeht. Das ist also ein ganz wichtiges Netzwerk, was die katholische Kirche dort aufgebaut hat und das auch in der weißrussischen Gesellschaft durchaus eine gewisse Bedeutung erlangt hat. Und ein anderes Beispiel, die ukrainisch-griechische katholische Kirche, im Moment ja nun auch sehr wichtig im Zusammenhang mit den ganzen Auseinandersetzungen in der Ukraine, deren Medienarbeit ist von Renovabis ganz stark mit aufgebaut worden, vor allem auch was die modernen Medien angeht. Wichtiges Wort eben, was ein Begriff, der immer wieder auch in den vergangenen Tagen des Kongresses sehr gefallen ist, ist eben schlicht und einfach Glaubwürdigkeit. Aber auch der Begriff Professionalität. Es ist also nicht so, es gibt nicht den katholischen oder kirchlichen Journalisten. Es gibt Journalisten, die in und für die Kirche arbeiten. Aber ihr Rüstzeug, ihr Handwerkszeug müssen sie genauso erlernen und umsetzen wie jeder andere Journalist auch. Und da kann man sagen, dass wir zum Teil auch durchaus von dem, was unsere Partner zum Teil aufgebaut haben, lernen können. Da gibt es hochinteressante Fälle. Ich nehme nur ein Beispiel, möchte ich herausgreifen, was mich sehr beeindruckt hat. Unser polnischer Gast Marek Sajons, der unter anderem TV Polonia ein sehr interessantes Magazin moderiert, führte durch die polnische Medienszene und kam da auf einen jungen polnischen Blogger zu sprechen, der die Seite Facebook, wir wissen, was Facebook ist, verwaltet. Im Polnischen ist ein Wortspiel. Bóg heißt nämlich im Polnischen Gott.
Ach, also, okay.
Genau, und da kommt das sehr gut bei jungen Leuten an und er zeigte da zum Beispiel, er hat eine PowerPoint-Präsentation dargestellt, dass bei ihm über diesen Blogger kann man eine Tasse erwerben. Auf der einen Seite steht drauf, sage nicht dein, also in Polnisch, ich übersetze es jetzt ungefähr, sage nicht deinem Gott, dass du große Probleme hast, auf der Rückseite steht, sondern sage deinem großen Problem, dass du Gott hast. Und das kommt natürlich auch gerade bei jungen Leuten an. Also der Mann hat unheimlich großen Zugriff, auch Zuspruch gerade bei jungen Leuten. Und das ist der Clou bei der Geschichte. Er hat dann auch einige Fakten noch zur polnischen Situation der polnischen Kirche. Wir wissen ja alle, wie wir Polen und den Katholizismus einschätzen, dargelegt. Er sagt nämlich so schön, laut statistischen Angaben sind 90% der Polen katholisch und 81% der Polen glauben an Gott. Also das sagt ja alles. Mhm. Also ein leichter Widerspruch. Es ist also auch in Polen nicht mehr so, wie es mal war. Mhm. Das heißt also, wenn man in Polen auch für Glauben, für Kirche in irgendeiner Form werben will, da muss man auch neue, unkonventionelle Wege gehen. Ja, und da denke ich, können wir manches von lernen.
Ich denke, das ist das Gute daran und das hat der Kongress auch gezeigt, dass man gegenseitig sich da ein bisschen hilft.
Genau.
Und in den kommenden 2 Stunden erfahren wir davon auch eine Menge, nämlich über das Verhältnis Kirche-Medien in Ländern wie auch Tschechien, in Kroatien, aber auch im Vatikan selbst. Denn wir sprechen nachher noch mit Pater Bernd Hagenkort, dem Leiter der deutschsprachigen Redaktion. Mhm. Ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Dr. Christoph Dahm von Renovabis. Er hat den Kongress organisiert. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Dahm. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Beim internationalen Kongress Renovabis haben sich Medienschaffende aus den kirchlichen Bereichen untereinander auch mal austauschen können, darunter auch Repräsentanten des christlichen Rundfunks in Osteuropa. Und aus Tschechien beispielsweise angereist war Philipp Breindl. Seines Zeichens ist er stellvertretender Chefredakteur des christlichen Hörfunksenders Radio Proglas in Brünn. Und ich begrüße ihn jetzt im Studio. Guten Tag, Herr Breindl.
Guten Tag.
Herr Breindl, was hat Sie an einem Kongress, der sich ja mit dem Spannungsverhältnis von Medien und Kirche auseinandersetzte, gereizt? Also warum haben Sie daran teilgenommen?
Ich habe auch an vergangenen Kongresse von Renovabis teilgenommen, aber Sie haben recht, dass dieses Thema für mich besonders wichtig ist, da meine Arbeit im Medienbereich ist und es ist für mich sehr nützlich, auch etwas von Medienlage zu hören und meine persönlichen Gedanken mit der Realität von diesen Ländern zu konfrontieren.
Da kommen wir mal auf Ihr Land. Sie selbst haben nämlich erklärt, dass in Tschechien, glaube ich, kein großes öffentliches Interesse jetzt unbedingt an kirchlichen Medien besteht oder auch an kirchlichen Themen in den Medien. Wie würden Sie das beschreiben? Wie schaffen Sie es denn als Radiosender mit vorwiegend christlichen Inhalten, Inhalte aus der Kirche den Menschen zugänglich zu machen? Was machen Sie da Besonderes?
Vor allem, wir bemühen uns nicht um eine Einfachheit oder Oberflächlichkeit. Wir versuchen professionell sein. Natürlich, jetzt sprechen wir nicht über die Mehrheit der tschechischen Bevölkerung. Die ziehen etwas anderes vor, so etwas wie Medienvergnügen. Das ist natürlich die Realität, aber wir hoffen, wenn wir ordentlich unsere Arbeit machen, professionell und auch ein bisschen sehr christlich orientiert, mit der Glaube verbunden, dann bleiben wir nicht ohne Zuhörer. Wenn wir ohne Zuhörer bleiben, da wäre für uns eine schlimme Situation sein, da unsere Zuhörer produzieren auch unsere finanziellen Mittel. Also das ist auch für uns eine Kontrolle, dass jemand unsere Sendung braucht und Gott sei Dank braucht.
Deswegen ist es ja auch so, dass Sie nicht von der tschechischen Bischofskonferenz initiiert wurden, sondern Sie sind ein Sender, der sich aus Spenden finanziert.
Das ist korrekt, ja.
Aber es gibt ja auch die nichtkirchlichen Sender, privater oder öffentlich-rechtlicher Natur, und die werden ja auch hier und da mal auch über Belange der Kirche berichten. Auf welche Inhalte fokussieren sich denn die Redaktionen dieser Sender?
Gegenwärtig ist ein großes Thema die sogenannte kirchlichen Restitutionen, also die Rückgabe kirchlichen Eigentums durch den tschechischen Staat, Eigentum von den Kommunisten entfernt in 50er Jahren, aber auch später. Also das ist ein großes Thema und leider gibt es viele Stereotypen, viele Vorurteile in dieser Debatte, viele Oberflächlichkeit, weil dieses Thema nicht so einfach ist. Es handelt sich nicht nur darum, dass das Kirche etwas vom Staat bekommt. Es handelt sich vom ganzen Komplex, von ganzer Änderung der Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Und das fokussieren so detailliert die Medien nicht so oft. Und das ist schade. Was positiv ist, ist zum Beispiel Papst Franziskus in unseren Medien ist auch populär. Leider auch über ihn wurde meistens oberflächlich erzählt, also darüber, dass er seine Tasche ins Flugzeug bringt und so weiter. Und nicht so viel kümmern sie die Journalisten um ihre Worte. Aber das ist ein bisschen positive. Was negativ ist, ist immer die Konzentration an sogenannte Skandale oder problematische Situationen. Natürlich, ich bin nicht dagegen, die Medien sollen sprechen über die Verbrechen im kirchlichen Bereich. Wir machen das im Radio Proglas auch, aber es muss auch ein bisschen ausgewogen werden. Ja, es ist manchmal so, man kann diesen Gefühl haben, dass die Kirche nur mit Pädophilie lebt und es ist tatsächlich nicht.
Dann ist es aber doch so, dass es nicht nur einen Franziskus-Effekt seit Franziskus gibt, sondern diesen Franziskus-Effekt gab es ja schon mal, denn der deutsche Papst Benedikt XVI. Hat ja auch ihr Land besucht und anscheinend war anschließend in ihrer Heimat das Interesse an kirchlichen Themen auch größer. Wie erklären Sie sich das?
Ich meine, dass dabei die personelle Begegnung mitgespielt hat. Es ist ganz einfach, über den Papst schlecht zu sprechen, wenn er irgendwo in Vatikan ist, das ist entfernt, man hat keine persönliche Begegnung mit ihm. Und wenn der Papst kommt und die Journalisten konnten ihn direkt nachhören, da sehen sie, dass es eine andere Person ist, als was sie vorgestellt haben. Für mich war das eine gute Überraschung, wie die Medienszene reagierte damals. Leider, es dauerte nicht lange.
Also man sieht, die Bevölkerung ist gar nicht so abgewandt von der Kirche, wie man immer glaubt.
Wir sehen das auch in unserem Radio. Natürlich Programm wie Laudes, Vesper, Angelus, Gebete, Übertragungen von heiligen Messen ist nicht interessant für die Nichtgläubige, aber andere Programme, die wir haben und auch zum Beispiel die für Kinder, für Jugendliche, für die Senioren, für Mütter, die sind auch von diesen anderen Gruppen, die zum Beispiel sind nichtgläubig, vielleicht suchend. Und so ist die ganze Gesellschaft in der Tschechischen Republik. Es wäre nicht korrekt, wenn wir sagen etwas über meist atheistischen Volk in Europa. Ich meine, es ist nicht so, aber die Leute sind sehr kritisch zu Kirche, sehr isoliert von Kirchen. Ich meine, das ist auch große Aufgabe für uns im Radio, andere Stellungnahme, diesen Leute zu den Religionen, zu Kirche provozieren irgendwie.
Philipp Reindl, stellvertretender Chefredakteur des christlichen Radiosenders Radio Proglas in Tschechien, genauer gesagt in Brünn. Ich danke Ihnen, Herr Reindl. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Ein angesehener Gesprächspartner, Bischof Feige, würdigt verstorbenen Erzbischof Longin.
Der Ökumenebischof der Deutschen Bischofskonferenz, Gerhard Feige, hat den verstorbenen Erzbischof Longin von Klin gewürdigt. Als ständiger Vertreter der russischen orthodoxen Kirche in Deutschland habe er sich sehr für Aufbau und Stärkung der ökumenischen Beziehungen zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Moskauer Patriarchat eingesetzt, erklärte Feige. Longin sei ein wichtiger und angesehener Gesprächspartner und ein verlässlicher Mittelsmann gewesen, so der Bischof von Magdeburg. Longin war am 25. August nach schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren in Düsseldorf gestorben.
Dank vors Gericht. Kardinal Wölk kritisiert tschechischen Staat.
Im Streit mit dem Staat über die Rückgabe früheren Kircheneigentums soll die katholische Kirche in Tschechien nach dem Willen des früheren Erzbischofs Miloslav Kardinal Wölk nicht länger großzügig sein. Anlass der Äußerung ist die Weigerung von Staatspräsident Miloš Zeman, der Kirche ein auf dem Gelände der Prager Burg gelegenes Gebäude, das Dekanat, zurückzuerstatten. Wölk sagte, die Kirchenführung sei bislang zu entgegenkommend gewesen und habe in strittigen Fragen nicht den Rechtsweg gesucht. Der Gang zum Verfassungsgericht sei nun aber unumgänglich, um endlich Entscheidungen herbeizuführen. Das gelte nicht nur für das Gebäude des Dekanats. Wölk hat Anlass zu solchem Zorn. Über Jahre hinweg hat der heute 82-Jährige nach der Wende mit dem tschechischen Staat um den Besitz etwa auch des gotischen Veitsdoms auf der Prager Burg gestritten.
Furcht in Polen. Bischöfe wollen Ukraine-Konflikt eindämmen.
Polens katholische Bischöfe sehen ihr Land durch den russischen Militäreinsatz in der Ostukraine in Gefahr. Das Geschehen in ihrem Nachbarland verletze das Recht eines Volkes, selbst über seinen Weg zu entscheiden. Dies rufe berechtigte Besorgnis auch um die Zukunft unseres Vaterlandes hervor, schreiben die polnischen Bischöfe in einer Erklärung, die vor gut einer Woche in Warschau veröffentlicht wurde. Auf ukrainischem Boden finde ein unerklärter Krieg statt, bei dem Soldaten und Zivilisten ums Leben kämen.
Deutsch-polnisches Bischofstreffen. Marx trifft Nietzsche.
Mit einem Treffen der Kardinäle Reinhard Marx und Kazimierz Nietzsche ist in Warschau die Begegnung deutscher und polnischer Bischöfe fortgesetzt worden. Anlass des Treffens ist das gemeinsame Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Es gebe keine Versöhnung ohne Menschen guten Willens, betonte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz im Anschluss an das Gespräch mit Nietzsche. Die Vergangenheit dürfe einfach nicht vergessen werden. Wir können aber mutig nach vorne schauen, sagte Marx. Zentrale Veranstaltungen waren ein deutsch-polnischer Gottesdienst in der Kathedrale von Gliwice sowie eine Andacht am Sender Gleiwitz.
25 Jahre, 25 Köpfe. Renovabis Wanderausstellung auf Erfolgskurs.
25 Jahre, 25 Köpfe. So lautet der Titel einer neuen Wanderausstellung des katholischen Hilfswerks Renovabis, die in diesem Herbst noch in einigen deutschen Städten zu sehen sein wird. Die Bilder waren bereits in insgesamt 20 Orten zu sehen. Nun werden sie noch in Berlin, Nürnberg, Frankfurt am Main, Münster und Magdeburg gezeigt. In der Ausstellung hat der Betrachter die Gelegenheit, seine eigene Lebenssituation mit der auf großformatigen Tafeln porträtierten von 25 Frauen und Männern aus 5 osteuropäischen Ländern vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, danach und heute zu vergleichen.
Unterwegs in Europa. Neues OWEB-Heft über Wege und Straßen.
Auf Wegen und Straßen spielt sich ein großer Teil des menschlichen Lebens ab. An ihnen lassen sich historische und kulturelle Entwicklungen ablesen. Viele Wege haben ganze Epochen geprägt. Das aktuelle Heft der Zeitschrift Ost-West – Europäische Perspektiven greift einige dieser Wege und Straßen innerhalb Europas auf. Die Ursprünge einiger europäischer Straßen und Verbindungen reichen weit in die Geschichte zurück. Es sind Begriffe wie Via Regia, Bernsteinstraße oder Seidenstraße, die für die Verbindung von Ländern, Ereignissen und ganzen Epochen stehen. Doch neben diesen glanzvollen Namen gibt es auch kleinere Straßen und Wege, die auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Das Verhältnis von Medien und Kirche hat der 18. Internationale Kongress Renovabis beleuchtet, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigen. Und dabei wollen wir auch wissen, wie die Medien in mittel- und osteuropäischen Ländern zum Beispiel mit kirchlichen Themen umgehen oder wie sich die Kirche selbst positioniert in der Kommunikation. Ich begrüße dazu Lidija Lasku-Vidulic am Telefon. Sie ist Redakteurin und Kulturjournalistin und war beim kroatischen Rundfunk in Zagreb. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag Ihnen und allen Ihren Zuhörern.
Frau Vidulic, welchen Stand hat denn die katholische Kirche ganz allgemein in Kroatien? Wie würden Sie das beschreiben?
Also die katholische Kirche hat auf jeden Fall sehr großen Einfluss in der kroatischen Gesellschaft, weil da gibt es 86% der Katholiken und sie hat sehr großen Einfluss in breiten Bevölkerungsschichten. Allerdings gibt es auch immer mehr Kritik an die Kirche.
Nichtsdestotrotz haben die katholischen Medien, also die kirchlichen Medien in Kroatien offenbar doch einen schwierigen Stand. Woran liegt das? Sind die Inhalte vielleicht dem Publikum zu konservativ?
Ja, es ist auf jeden Fall zu konservativ und vielleicht kirchliche Hierarchie zu nahe stehend. Vielleicht gibt es zu wenige Inhalte, mit denen ein durchschnittlicher Mensch wirklich in seinem Alltag konfrontiert wird. Deswegen, die katholische Kirche betreibt mehrere eigene Medien, aber die haben nicht besonders große Resonanz, trotz diesem Zahl von 86% der Katholiken im Land.
Sie selbst arbeiten ja für den kroatischen Rundfunk in Zagreb. Wie würden Sie das beschreiben? Wie geht denn Ihr Haus mit Themen aus der Kirche um?
Also mein Haus, also das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da würde ich sagen, dass die Situation überhaupt nicht schlecht ist und dass die Kirche ziemlich gut vertreten ist. Das kommt daher, dass also kroatischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat einen Vertrag mit der katholischen Kirche. Das heißt, es gibt bestimmte bestimmte Sendungen und es gibt spezialisierte Religionsredaktionen in unserem Medium. Deswegen würde ich sagen, das ist die gute Seite der Geschichte. In anderen, also privaten Medien, ist die Situation viel schlimmer. Vielleicht wichtigste dabei ist also diese Profitorientierung und Boulevardisierung der kroatischen Medienlandschaft.
In Deutschland gab es ja auch den Missbrauchsskandal. Vielleicht haben Sie davon gehört, da gab es eine Welle an Empörung auch in den Medien. Und diese Welle an Empörung führte zu einer deutlichen Schwächung auch der Kirche in der Gesellschaft. Seitdem bemüht sich ja die Kirche auch um größtmögliche Transparenz. Gibt es sowas Ähnliches in Kroatien auch oder ist die Kirche da eher undurchsichtig?
Also ich würde sagen, diese Affäre in Deutschland, das hat mich ein bisschen erinnert an bestimmten ähnlichen Fällen in Kroatien. Aber was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Kroatien? Kroatien ist überflutet von Affären. Die kommen nicht aus der katholischen Kirche, sondern aus allen möglichen Institutionen. Also die kroatische Leser sind schon ein bisschen müde, sodass man vielleicht jede Woche über eine neue Affäre erfährt und schon nächste Woche ist schon eine neue Affäre da. Deswegen ist es auch, also Kontext ist ein bisschen anders und ich würde sagen, auch unsere staatliche Institutionen, da muss man immer noch für die Transparenz kämpfen. Und ja, natürlich, es gibt diesen Druck auch Kirche gegenüber.
Sie unterscheiden, was ich ganz interessant finde, in den kircheneigenen Medien zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen. Was machen denn die einen richtig, was die anderen falsch machen?
Was zum Beispiel kroatische katholisches Radio betrifft, also dieses Radio wird oft gelobt wegen Professionalismus und vor allem wegen Offenheit. Ich kann sagen, also ich bin Kulturjournalistin und ich treffe ganz oft Kulturjournalisten von diesem Radio. Das heißt, die kommen nicht jetzt nur zu Ereignissen, wo die Kirche also verbunden ist, sondern sie begleiten wirklich die ganze Kulturszene und das ist schon viel, sehr kroatisch. Kroatien, weil durch diese Boulevardisierung gibt es immer weniger spezialisierte Journalisten, immer weniger auch Kulturjournalisten. Andererseits ziemlich große Resonanz hat Wochenzeitung Glas Concilia, aber diese Zeitung wird oft als einseitig und der kirchlichen Hierarchie zu nahestehend perzipiert. Also ich würde sagen, dass kroatische katholische Radio vielleicht einen guten Weg für die Kirche ist. Sie sollte vielleicht daran arbeiten, dass sie ihre Medien möglichst öffnet. Man also nicht nur kirchliche Themen bearbeitet, sondern wirklich alle Gesellschaft.
Sie haben, das ist meine abschließende Frage, an dem Internationalen Kongress von Renovabis teilgenommen und Sie haben über Ihr Heimatland berichtet. Wie sollte sich denn die Kirche, beziehungsweise wie sollten sich die Medien und die Kirche in ihrem Heimatland positionieren, um schmackhaft zu werden, um der Bevölkerung Appetit zu machen auf die entsprechenden Themen der Kirche? Was würden Sie da als Profi empfehlen?
Ja, also hier im Kongress haben einige Experten empfohlen, dass die Menschen aus der Kirche sollten mehr Geschichten erzählen und weniger Theologie, die vielleicht nur für wenige Menschen auch interessant oder verständlich wird. Das heißt, versuchen möglichst verständlich zu werden. Und ich muss auch sagen, so manchmal in kroatischen Medien, wenn man jemanden aus der Kirche, einen Priester hört, erkennt man gleich, dass da spricht jetzt ein Priester. Es ist ein bisschen vielleicht, klingt ein bisschen pathetisch oder sogar mit einer halb singenden Stimme spricht der Priester. Vielleicht sollten sie einfach ein bisschen mehr sich ausbilden in diesen, also für die Medien. Also wie soll man in Medien auftreten? Und das würde, ich glaube, schon einen Fortschritt machen, also in kroatischen Medien, weil wir also dürfen nicht vergessen, also in Kroatien gibt es wirklich eine überzeugende Mehrheit von der Katholiken, die bestimmt offen sind für die Kirche.
Lidija Lasko-Vidulic, sie ist Redakteurin beim kroatischen Rundfunk in Zagreb und sie ist auch Kulturjournalistin. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis, das beim 18. Internationalen Kongress Renovabis in Freising die Beziehung der Medien zu den Kirchen und umgekehrt untersuchte. Einer der über 350 Teilnehmer war mein Chef persönlich, Ingo Brüggenjürgen, seines Zeichens Chefredakteur von domradio.de, Experte für kirchliche Medienpolitik. Ich begrüße ihn im Studio. Hallo Ingo.
Ja, hallo.
3 Tage lang hast du diesen Kongress von Renovabis begleitet. Du hast Vorträge dir angeschaut, angehört, auch über Osteuropa, auch über osteuropäische Medien. Welches Gesamtbild bietet sich dir jetzt nach diesem Kongress über die Medienlandschaft?
3 Tage in 3 Minuten. Also es ist sehr, sehr komplex, die ganze Medienthematik. Und was für mich der prägendste Eindruck überhaupt war, dass man sehr unterschiedliche Situationen in den verschiedenen Ländern hat. Wir sind das natürlich hier gewohnt mit unserer Medienmaschinerie aus unserem Blickwinkel der öffentlich-rechtlichen, der privaten, der Internet, der digitalen Welt, das zu beurteilen. Die Ostblockstaaten oder früheren dem Ostblock zugehörigen Staaten, sagen wir mal Rumänien oder auch Kroatien, da sind jeweils ganz unterschiedliche Situationen. Da kann man eigentlich die Situation fast überhaupt nicht vergleichen. Die sind teilweise ganz am Anfang. Das, was für uns längst selbstverständlich ist im Journalismus, in den Medien, muss dort sich gerade alles erst etablieren, muss erkämpft werden. Also von daher ein sehr, sehr differenziertes Bild und ja, eine ganz spannende Entwicklung, wenn man sieht, wie sich das alles entwickelt.
Das heißt, da gibt es auch noch nicht die sogenannten neuen Medien, also diese Social Media, die wir ja schon eifrig nutzen.
Doch, die gibt es auch schon, aber es ist das spannende Verhältnis zu gucken, wie Kirche überhaupt in diesem Medienapparat bedient wird. Und während woanders in Ländern Journalisten erstmal ihre ganz normalen Freiheiten und Rechte erkämpfen müssen, um auch meinungsbildend tätig zu sein, was bei uns ja doch relativ einfach und mittlerweile etabliert ist, sind das ganz naheliegende Probleme. Und insofern, die neuen Medien bekommen ein starkes Gewicht, auch sofern ich das beurteilen könnte, in den anderen Ländern. Sie sind nicht mehr wegzudiskutieren, aber da sind doch sehr unterschiedliche Niveaus, die man einfach berücksichtigen muss.
Du warst bei einer solchen Diskussion über die Chancen und Risiken dieser neuen Medien. Wo liegen die Chancen, wenn man das dem Hörer erklärt?
Die Chancen liegen ganz einfach darin, dass sich die Situation verändert, dass die Kommunikation viel schneller, viel direkter möglich ist, dass Manipulation gar nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, dass viele jetzt mitreden können, mitschauen können und insofern es nicht mehr diese Steuerungsmöglichkeiten gibt, dass einer ganz alleine alles vorgibt. Auf der anderen Seite auch die Kehrseite dieser digitalen Medien. Was geben wir denn an Freiheiten auf? Wie viele Daten von uns werden überall gespeichert? Und diese grenzenlose Freiheit, ist sie nicht vielleicht doch auf der anderen Seite dann wieder ein Feld, wo wir eigentlich alle gelenkt werden und längst unsere Freiheit abgegeben haben? Stichwort individuelle Suchergebnisse bei Google für jeden Einzelnen, individuelle Kaufempfehlungen bei eBay für die Einzelnen oder Amazon. Das sind interessante Fragen, die wurden auch dort diskutiert.
Ja, wir sind ja auch unter anderem bei Facebook platziert und sehr gut aufgestellt und positioniert. Positioniert sich denn die Kirche allgemein in diesen sozialen Netzwerken richtig?
Ja, was ist in diesen sozialen Netzwerken richtig, was ist falsch? Wichtig ist, dass man vertreten ist, glaube ich. Kirche gehört dahin, wo die Menschen sind. Und die Menschen sind nun mal mit einem beträchtlichen Zeitvolumen und auch mit einem hohen technischen Aufwand einfach permanent online. Jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich spreche. Jugendlichen das Handy wegzunehmen oder das Internet ist so, als wenn man ihnen das Brot wegnimmt. Und wir als Christen haben eine Botschaft. Und diese Botschaft sollen wir an die Hecken und Zäune tragen. Und in der modernen Welt, glaube ich, kommt man gar nicht umhin, diese modernen Kommunikationsmarktplätze zu nutzen. Wichtig ist, dass man sie gut nutzt, dass man um die Chancen, aber auch um die entsprechenden Gefahren weiß und sieht, wie man da das Schiff, das Kirchenschiff gut durchmanövriert.
Kann man auch mit diesen Tools, also mit diesen Instrumenten auch die Nichtgläubigen erreichen oder ist das immer noch so ein very special interest Feld?
Nein, ich glaube, der neue digitale Marktplatz, Social Media, Internet, alles, was sich da auftaucht, ist natürlich eine Möglichkeit, dass man die Botschaft auch denjenigen zu Gehör bringt, die vorher nichts gehört haben. Wenn man nochmal in den alten päpstlichen Dokumenten wühlt und sieht, bei der Entwicklung der Rundfunkwellen durch Marconi, welche Euphorie im Vatikan bei den Päpsten herrschte, weil man sagte, jetzt hat der liebe Gott uns endlich ein Instrument gegeben, die Botschaft über den ganzen Erdkreis zu verbreiten. Gut, wir wissen, das war ein bisschen zu euphorisch. So euphorisch geht man heute nicht an die Dinge ran, aber gleichzeitig sieht man natürlich die Möglichkeiten, die sich auftun, dass die Kommunikation preiswerter wird, dass man mehrere Leute viel preiswerter erreichen kann. Und da muss man eben die Chancen der Zeit erkennen und die Mittel nutzen und natürlich auch immer wieder lernen, vernünftig zu kommunizieren. Kirche war bestimmt über Jahrhunderte in Sachen Kommunikation und Botschaft sehr, sehr weit führend. Wir konnten schreiben, die Schriftreligion, wir waren in den Klöstern, in der Kunst, überall sehr, sehr führend. Wir müssen einfach feststellen, dass in der jetzigen Zeit viele andere das Medienhandwerk viel professioneller vielleicht beherrschen, als wir das können. Da müssen wir also dazulernen, denn die Botschaft verdient es allemal.
Ich frage dich abschließend, du warst 3 Tage lang bei diesem Kongress in Freising, beim katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Was hast du mit nach Hause genommen?
Also mich hat noch mal einmal der Gedanke der Weltkirche ganz anders neu erfasst, wie immer, wenn man so Kirche international ein Stück erlebt. Man kocht ja doch oft im eigenen Saft und geht's mal ganz unabhängig von der Medienfrage, die dort behandelt wurde. Ich fand das unwahrscheinlich schön zu beobachten, wie Renovabis Menschen aus verschiedenen Ländern vernetzt, wie sie sie zusammenbringt, wie Christen gemeinsam sich engagieren und sich gegenseitig helfen können, wenn sie sich vernetzen. Das fand ich einen wunderbaren Gedanken, dass diese Weltgemeinschaft da so ein Stück immer deutlich wurde.
Das sagt mein Chef, Ingo Brüggenjürgen, Chefredakteur von domradio.de. Vielen Dank.
Bitteschön.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Alljährlich mit einem großen Kongress in Freising. In diesem Jahr stand die Beziehung der Kirche zu den Medien und natürlich auch umgekehrt im Fokus. Aus Rom angereist kam dann Pater Bernd Hagenkort, seines Zeichens Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan. Wir kennen uns, wir duzen uns. Grüß dich, Bernd.
Einen wunderschönen guten Tag.
Was war für dich bei dem Kongress interessant?
Die Vielfalt zunächst. Ich kenne mich jetzt noch nicht wirklich mit Osteuropa großartig aus. Ich habe mal einige Länder besucht, aber bin jetzt kein Kenner und habe sie mit sehr großen Ohren zugehört, wovon die anderen erzählen. Die anderen Medienkenner, Medienakteure, Medienwissenschaftler oder auch Kirchenvertreter, die mit Medien dort zu tun haben. Ich fand das hochspannend.
Du wohnst und arbeitest ja bekanntlich für Radio Vatikan. Man sagt salopp, die Stimme des Papstes. Was würde denn Franziskus über dieses Verhältnis Medien zur Kirche sagen oder was sagt er?
Naja, das ist ja relativ eindeutig, was er sagt, nämlich das Stichwort dafür lautet Kultur der Begegnung. Das wiederholt er immer wieder und immer wieder gerne. Und da geht es eben auch um die Medien. Also wenn ich Medien nutze, da spricht er vor allen Dingen über die auch nicht mehr ganz so neuen Medien, aber auch über die andere Dinge, dann soll das alles dazu dienen, dass Menschen sich begegnen können. Und wenn man Papst Franziskus zuguckt, dann ist es ja genau das, was er tut. Er begegnet Leuten, meistens dann durch Umarmungen oder direkte Gespräche oder so etwas. Aber letztlich sind für ihn Medien eben auch nur Vehikel, um Begegnungen zwischen, ich nenne es mal etwas bösartig, echten Menschen zu ermöglichen.
Mhm. Du hast bei diesem Kongress ja auch einen Vortrag gehalten, in dem du auch, ich würde es mal so formulieren, eine Vorstellung eines idealen kirchlichen Mediums erklärt hast. Wie sieht denn so ein ideales Medium aus?
Das muss man ein bisschen einschränken. Ich habe von einem journalistischen Medium gesprochen. Es gibt ja ganz andere Medien. Es gibt ja auch Glaubensvermittlungsmedien und so weiter und so weiter. Also für mich ist wichtig, dass wenn katholische Kirche sich im medialen Sektor engagiert, sie das professionell tut. Das ist die eine Seite. Auf die andere Seite aber ganz überzeugt auch katholisch tut. Das heißt jetzt nicht, dass man einfach nur wiederholt, was der Herr Bischof sagt. Das heißt auf der anderen Seite aber auch nicht, dass man das total überprofessionalisiert, sodass man auch den gewissen Charme des Christlichen raus quasi kürzt. Aber auf dem Feld müssen wir uns bewegen. Also wir müssen professionell sein, wir müssen uns am Markt bewegen, wir können keine Sonderwelten kreieren, in denen es nur Katholiken hören und auch nur Katholiken zu verstehen, weil wir so komische Worte benutzen und so ein Vorverständnis voraussetzen, dass normale Menschen, die vielleicht mit Kirche weniger am Hut haben, gar nicht verstehen, sondern wir müssen uns auf dem Markt beweisen und dann hören uns Leute auch zu, dann können wir mit dem, was uns am Herzen liegt, was uns wichtig ist, kirchliche Themen, Glaubensthemen, ordentlich und verantwortet auch in die Öffentlichkeit gehen.
Wenn man das jetzt mal vergleicht mit berühmten öffentlich-rechtlichen Medien oder privaten Medien. Worin unterscheiden sich denn christliche Medien von diesen eben genannten und vielleicht worin nicht?
Naja, das kann man ja ein Beispiel machen, etwa beim Domradio oder Radio Vatikan. Wir haben eigene Programmprofile. Ihr macht sehr viel zum Beispiel auch deutschsprachige Kirche, wir seit Franziskus etwas weniger. Wir machen dafür sehr viel mehr Vatikan, weil es halt unser Metier ist. Also es kommt ein bisschen drauf an, was ist das für ein Medium? Wofür ist es gegründet worden? Wofür wird es unterhalten? Was erwarten sich die Leute? Also wenn da oben Radio Vatikan draufsteht, dann erwartet man auch gewisserweise, dass der Vatikan drin ist. Also das ist sicherlich von Medium zu Medium unterschiedlich. Ganz über einen Leisten ziehen kann man das nicht.
Du hast beim Kongress da was ganz Entscheidendes gesagt. Du hast gesagt, die Kirche muss sich von zwei heißgeliebten Vorstellungen verabschieden, nämlich zum einen die, dass der ideale Journalist ein sachverständiger Schreiber von langen Artikeln ist, und die zweite ist die, Information hierarchisch kontrollieren zu können. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Vorwurf, oder?
Sag mal so, es gibt durchaus Orte, wo ich solche Verhaltensweisen beobachten kann, sagen wir mal so. Ja. Also die erste Sache ist, das ist ein bisschen altmodisch natürlich, aber die Idee, dass der Journalist jemand ist, der, wie gesagt, genau Bescheid weiß über Kirche und dann in überregionalen Zeitungen Essays schreibt, die gibt es natürlich und die sind einflussreich, diese Kollegen. Mhm. Aber ich habe mal neben einem Kollegen gestanden, der kurz nach der Papstwahl, Papsttum und Papstwahl für RTL erklärt hat, und da hat das in 20 Sekunden Statements gemacht und hat das genial gemacht und das fand ich großartig, und das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist ein Publikum, das wir, weil wir selber als studierte Menschen ja gerne auch diese dicken Tageszeitungen lesen, dann gucken wir so ein bisschen auf die Kollegen herab, aber ich glaube, das ist völlig falsch. Man muss die wertschätzen, die Arbeit, die machen, ist wahrscheinlich noch viel schwieriger. Einen Artikel schreiben können wir alle lang, ja? Aber in 20 Sekunden einen Papst erklären, das ist echte Kunst. Von daher, das ist das erste Statement. Da müssen wir ein bisschen darauf aufpassen, dass wir nicht zu sehr in diese intellektuelle oder studierte Ecke uns drücken. Mhm. Und das zweite ist, ja, die, es ist also nicht unbedingt ein Vorwurf, aber manchmal hat man so das Gefühl, dass wir aus Kirchen, offiziellen Kreisen, und ob das Geweihte sind oder nicht Geweihte, ist völlig egal, so ein bisschen vorgegeben bekommen, was denn so die Sache ist. Also, dass das, was wir präsentiert bekommen als Journalisten, das sollen wir so machen. Sollen wir so übersetzen oder sollen wir einfach so ins Netz nehmen oder in die Sendung nehmen? Also quasi kontrollierte Informationen. Das geht aber so nicht mehr. Ich finde es auch ganz gut so, dass es so nicht mehr geht, sondern dass wir am Markt uns bewähren müssen, dass wir auch um unsere Hörer und Zuschauer oder was auch immer für Medium wir sind, dass wir die umwerben müssen. Dass ich versuchen muss, auch etwas an die Leute heranzubringen. Es gibt einen berühmten Satz des Gründers von RTL, heute habe ich es mit RTL, Helmut Thoma, und der hat mal gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also wir müssen auch den Leuten ein bisschen aufs Maul schauen, was interessiert die eigentlich, was sind die Themen eigentlich, und dann kann ich eben nicht mehr kontrollieren, was ist jetzt die Information, was ist wichtig. Das entscheiden wir nicht, was wichtig ist, sondern das entscheiden die Leser und die Hörer, und das ist auch ganz gut so.
Und eine wahnsinnig guter Appetizer ist möglicherweise auch die kirchliche Medienarbeit. Renovabis hat ja zum Beispiel erklärt, es lege darauf großen Wert. Welche Chancen bieten sich denn in diesem Bereich, in dieser Medienpädagogik, in der Medienarbeit für die Stärkung der Stimme der Kirche?
Ich habe das selber einmal erlebt. Ich war vor etwas über einem Jahr in Lviv in der Westukraine. Da gibt es eine griechisch-katholische Universität und die hat einen School of Journalism. Da habe ich einen einwöchigen Kurs gegeben und die wird eben auch von Renovabis gefördert. Und da kann man ganz klar an den Leuten sehen, an dem Idealismus sehen, den die haben, die Berufswünsche, die Projekte, die sie haben mit Internet und alles ganz neu und ganz dynamisch. Da kann man ganz deutlich sehen, wie das die Westhilfe sozusagen aus dem Westen, dass das hilft einer Gesellschaft, einer Kirche, ganz konkreten Menschen in ihrer Ausbildung. Und das ist natürlich wichtig, weil wir natürlich miteinander reden. Wir müssen miteinander kommunizieren. Das geht heute nun mal über die Medien. Das geht über die, ich sag's nochmal, nicht mehr ganz so neuen Medien. Es geht über die Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Und da müssen wir einfach mitspielen. Und das schafft unter anderem eben auch Renovabis.
Sagt Pater Bernd Hagenkort. Er ist der Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan. Ich sage vielen Dank, Bernd. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Renovabis hilft, das wissen wir. Deswegen gehen wir heute mit dem Hilfswerk nach Nordalbanien, wo die Solidaritätsaktion ein Bildungszentrum unterstützt. Und Simon Corbella von Renovabis, der weiß mehr.
Also heute geht es um ein Projekt in der Region Lesha in Nordalbanien. Und das ist eine Region, die relativ stark von der Abwanderung junger Menschen geprägt ist. Das bedeutet, dass eben viele Jugendliche und junge Erwachsene nach der Schule aufgrund von mangelnden Ausbildungsstellen eigentlich nur noch den Wunsch haben, ins Ausland zu gehen zum Studieren oder eben in die Hauptstadt Tirana. Und das hat für die Region natürlich gravierende Folgen, denn häufig bleiben dann schon die ökonomisch und sozial benachteiligten Menschen zurück. Und dieses Problem, konnten wir beobachten, hat sich in den vergangenen Jahren auch noch verschärft, eben dadurch, dass es keine Regelungen für die Zuständigkeiten für Ausbildungsplätze gibt, sodass weder der Staat als auch private Unternehmen hier irgendwie tätig geworden wären, sodass es eben noch weniger Perspektiven gab und keine neuen geschaffen wurden. Dieses Problembewusstsein ist aber auch gleichzeitig, indem das Problem größer würde, in der Gesellschaft gewachsen und auch in der Kirche gewachsen, sodass auch die Anstrengungen größer geworden sind, jetzt irgendwas dagegen zu tun. Das ist dann darin gemündet, dass eben die Bitte an Renovabis herangetragen wurde, eben sich damit zu engagieren und die Idee entstanden ist, so ein Berufsbildungszentrum zu schaffen, das eben neben der Aus- und Weiterbildung dann auch den Abwanderungstrend aufhalten kann. Für die Kirche in Albanien ist das eine große Chance, einfach mal wieder in der Gesellschaft aufzutreten. Also die Kirche in Albanien wurde über viele Jahre blutig verfolgt und es ist eben jetzt eine Chance, sich wieder zu engagieren und auch an der Entwicklung der Gesellschaft eben teilzunehmen. So ist jetzt in den vergangenen Jahren auf rund 10.000 Quadratmetern eine Anlage entstanden, ein Berufsbildungszentrum, das eben ganz unterschiedliche Ausbildungsangebote für Jugendliche schaffen soll. Dazu gehören dann eben Sparten wie die Elektrotechnik und Elektronik, aber auch klassische handwerkliche Ausbildungsangebote im Bereich der Holz- und Metallverarbeitung und eben auch, was traditionell für Lesha ist, eben die Textilverarbeitung mit ganz eigenen Ausbildungsangeboten und seit neuestem eben auch eine Keramikwerkstatt. Und dort wurden dann zum Beispiel auch für den kommenden Papstbesuch in der Woche die Hostienschalen getöpfert und die Messgewänder geschneidert. Also das ist auch im Rahmen von diesem Projekt eben entstanden. Für Renovabis sind solche Projekte gerade in Ländern, in denen die Kirche systematisch aus der Öffentlichkeit verdrängt wurde, ganz wichtig. Sie helfen uns dabei, unsere Partner dabei zu unterstützen, sich wieder ins Gespräch zu bringen und eben die Kirche an der gesellschaftlichen Erneuerung zu beteiligen.
Dankeschön, Simon Corbella von Renovabis. Ähnliche Projekte können Sie natürlich wie immer tatkräftig unterstützen, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie einfach auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und natürlich die Bankverbindung. Spenden Sie bitte für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. 2 Stunden Domradio weltweit gehen jetzt zu Ende. Einer darf bei diesem Thema, nämlich Kirche, Medien, öffentliche Meinung, nicht fehlen, nämlich der Bischof von Rottenburg-Stuttgart. Er ist Vorsitzender der Medienkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Gebhard Fürst. Und ich begrüße ihn. Grüß Gott, Herr Bischof.
Ja, guten Tag, grüß Gott.
Herr Bischof, Sie haben am 18. Internationalen Renovabis-Kongress teilgenommen. Es ging um das Verhältnis Kirche und Medien. Die Kirche braucht ja die Medien, aber die Medien brauchen auch die Kirche, um zum Beispiel Quote zu erzielen. Das haben unglücklicherweise auch Themen wie der Missbrauchsskandal gezeigt. Wie hat sich denn das Verhältnis Kirche-Medien seit diesem Skandal verändert?
Ja, wir haben ja erfahren müssen, dass die öffentlichen Medien, die nichtkirchlichen Medien natürlich diese Situation, die da entstanden ist, einfach auch gnadenlos anschauen. Und daran müssen wir uns gewöhnen. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Aufgabe der Medien, Print und elektronische Medien, es auch ist, dass kirchliches Handeln kritisch durchleuchtet und hinterfragt wird. Inwiefern wir da schon eine neue Strategie entwickelt haben. Das kann ich jetzt nicht so ohne weiteres sagen. Aber diese Erkenntnis, dass wir nicht in einem Schonraum leben der Öffentlichkeit, sondern behandelt werden wie andere Einrichtungen auch, diese Erkenntnis muss uns weiterbringen.
Mhm. Heißt das mit anderen Worten, die Kirchen müssen auch als Informationsträger etwas ändern in ihrer Strategie?
Ja, wir versuchen ja offensiver mit den Medien umzugehen und auf die Medien zuzugehen. Wir versuchen ja selbst auch verschiedene Kanäle zu etablieren. Das Domradio gibt es seit vielen Jahren mit hervorragender Arbeit. Wir suchen im digitalen Bereich durch unser katholisch.de. Wir versuchen über KNA und über die Ausbildung der jungen Journalisten hier einiges zu tun, dass wir hier uns nicht ausliefern, sondern dass wir gestalterisch mitwirken können, besonders in der sich beschleunigenden Informationslage und Diskussionslage, die wir in den Medien haben.
Sie selbst haben ja in Freising beim Kongress von Renovabis gesagt, Sie wollten Medien dann auch mit Leben füllen und so für die Verkündigung des Glaubens nutzen. Wie kann man das genau umsetzen?
Es gibt ja inzwischen bei allen Kirchengemeinden, in allen Einrichtungen der katholischen Kirche, Verbände, Institutionen, bei den Diözesen, bei der Bischofskonferenz selber, unterschiedliche neue Zugänge zu den Medien, zur Öffentlichkeit, in die Presse hinein, in die digitale Welt. Das müssen wir nutzen auf je eigene Weise. Da müssen wir auch experimentieren, wie das geht, christlichen Glauben und die Wertorientierung und die Orientierung an Grundhaltungen zu vermitteln. Da müssen wir einfach noch lernen und wir müssen da auch an Personen und auch an Finanzen einiges investieren.
Gilt das auch für Hilfswerke wie beispielsweise Renovabis? Die müssen ja auch ihre durchaus wertvolle Arbeit der Bevölkerung zugänglich machen. Können die daraus lernen?
Sie können sicher daraus lernen. Die Aufgabe von Renovabis, so wie ich sie sehe, ist natürlich, dass sie mit den Kontakten, die sie in unterschiedliche Länder haben, dort auch die Menschen unterstützen, die Kirche dort unterstützen, dass sie sich in der neu aufkeimenden digitalen Kommunikationswelt und in der sich verändernden Medienlandschaft in diesen Gesellschaften, die sich ja in den letzten Jahren auch sehr verändert haben, dass sie da unterstützt werden. Also Renovabis hat hier auch eine unterstützende Aufgabe, die Medienarbeit vor Ort in den Kirchen zu stützen und zu verstärken und professioneller zu machen.
Kann die Kirche diesbezüglich in Deutschland auch vom Franziskus-Effekt lernen? Denn Papst Franziskus versteht es ja blendend, sympathisch in Anführungsstrichen rüberzukommen. Also wie kann die Kirche das dann verinnerlichen?
Also Franziskus lehrt uns, unkompliziert, spontan, ganz im Wissen um die Bedeutung der Gesten und der Orte, wo man kommuniziert, dort sich so zu verhalten, dass die Zuwendung Gottes zu den Menschen in den Gesten der Menschen selber untereinander sichtbar wird. Da ist er ein Meister und da können wir von ihm lernen. Er ist sicher nicht jemand, der das strategisch einsetzt, den Umgang jetzt mit Kommunikation oder mit der Begegnung mit Menschen, sondern er hat das sozusagen in seinem Herzen, in seiner Seele. Er ist so, er geht so auf die Menschen zu und dieses authentische Verhalten, von der Botschaft Jesu her zu handeln, die Menschen zu lieben, besonders die Schwachen und die Armen zu unterstützen. Das kommt offensichtlich so rüber und da sollten wir uns auch in der deutschen Kirche eine Scheibe abschneiden.
Sie selbst haben auch von authentisch sein gesprochen, das ist für Sie ganz wichtig. Ein anderer wichtiger Punkt ist für Sie aber auch die Qualität im Journalismus und diesen sehen Sie auch als Grundauftrag der Kirche. Was bedeutet das für die Informationen? Müssen die qualitätsvoller werden, mehr Qualität haben oder wie sehen Sie das?
Das Internet ist ja ein ungeheuer schnelles, beschleunigtes Medium. Und dort werden oft Informationen kommuniziert, die nicht überprüft sind, die Verwirrung stiften. Manchmal auch mit Absicht wird hier Desinformation geliefert. Trotzdem müssen wir im Internet selber auch in einer beschleunigten Weise kommunizieren, aber wir müssen das tun unter Beachtung auch aller Kriterien, dass wir nicht auf Informationen hereinfallen, dass wir nicht selber ungeprüfte Dinge weitergeben, sondern dass wir uns dann bei aller Geschwindigkeit, die man da in der Nachrichtenverbreitung braucht, doch auch auf die Qualität und die Wahrheit dessen, was kommuniziert wird, Rücksicht nehmen. Das ist ein Spagat, den zu leisten, das ist jedes Jahr, jeden Tag eine neue Aufgabe und als eine hohe Herausforderung. Das möchte ich da gar nicht verschweigen.
Jetzt haben Sie den 18. Internationalen Kongress von Renovables besucht. Sie haben auch genau über dieses Thema gesprochen. Der Kongress ist vorbei. Was genau nehmen Sie von diesem Kongress in Freising mit nach Hause, nach Rottenburg-Stuttgart?
Also ich habe natürlich erlebt, dass die Situation der Medienarbeiterkirche, aber auch der Medien in der Gesellschaft sehr, sehr unterschiedlich ist von dem, was wir in Deutschland haben. Trotzdem sind sie alle umfangen von den neuen Revolutionen, die es gibt in der digitalen Welt. Und uns da kompetent zu machen im Interesse der Menschen und in der Entwicklung der Gesellschaften und in der stärkeren Befähigung der Kirchen, ihre Verkündigung zu leisten, das, denke ich, ist ein Impuls, der aus diesem Renovabis-Kongress herausgekommen ist.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses nette Gespräch. Vielen Dank, Bischof Gebhard Fürst, Vorsitzender der Medienkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Und wir beenden damit 2 Stunden Domradio weltweit. Ich möchte Sie wie immer an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn Sie für Menschen in Osteuropa spenden möchten, so können Sie dies natürlich bei Renovabis tun. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive der Bankverbindung und natürlich andere wichtige Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Und damit sage ich zusammen mit Bischof Fürst auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.